Revierkunde nach Bechbau.
Glück auf und willkommen. Im folgenden Beitrag beschäftigen wir uns mit den Bergarbeiterstreiks in den letzten beiden Jahrhunderten. Wir beginnen mit den Bergarbeiterstreiks um 1889 und schildern Ihnen die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Bergleute in jener Zeit. Da diese schlecht blieben, folgten im Anschluss an die sogenannten Novemberunruhen 1918 weitere Streiks auf den Bergwerken. Und immer ging es um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Lohn. Das blieb bis 1987 so. Da demonstrierten die Bergleute ein letztes Mal gegen die Kohlepolitik der Bundesregierung.
Es war und ist immer schon etwas Besonderes gewesen, ein Bergmann zu sein. Früher, in vorindustriellen Zeiten, begründete sich diese Besonderheit aus der Eigenart der Berufsarbeit und der Rechtsform, mit denen die fürstlichen Landesherren die Gewinnung der Bodenschätze regelten. Auch damals gab es bereits eine Bergarbeiterbewegung. Es mangelt nicht an Berichten aus älterer Zeit über knappen Aufstände gegen ungerechte Löhne, über lange Arbeitszeiten, unwürdige Behandlung durch Vorgesetzte und Bergbeamte. Zu Zeiten des Reformators Martin Luther im 15. Jahrhundert konnten sich die Bergleute mit den unzufriedenen Bauern verbinden und erstmals politische Forderungen stellen. Das führte zu großen Unruhen, zunächst im sächsischen Erzbergbau. Die Arbeit in den Zechen wurde immer schwerer. Die soziale Ungerechtigkeit größer. Überall in Europa wehrten sich die Bergleute. Erst in England, dann in Belgien und dann in Frankreich streikten die Bergarbeiter für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Im Jahre 1889 springt der Funke im sächsischen Erzbergbau und dann auch ins Ruhrgebiet über. Die Bergbauindustriellen wollten das jedoch nicht hinnehmen. Wie es den Zechenverwaltungen in den Kram passte, so legten sie die Arbeitszeitordnung aus oder änderten die Betriebsordnung. Jede Auflehnung gegen die willkürlichen Maßregeln der Betriebsleitung wurde mit Geldstrafe oder Schichtverlängerung geahndet. Wer nicht bereit war, Überschichten zu fahren, dem wurde die Seilfahrt verboten. Die armen Bergleute mussten dann zu Fuß den hunderte Meter tiefen Schacht hinaufklettern. Gerne wurden auch vollständig gefüllte Kohlenwagen nicht abgerechnet. Wer streikte, wurde entlassen und verlor damit auch gleichzeitig seine Wohnung. Diese Ungerechtigkeiten zusammen mit der verachtungsvollen Behandlung trieben den Bergleuten nicht nur die Tränen in den Augen, Hass und Wut waren die Folge.
Die Macht der Steiger war unter Tage im eigentlichen Arbeitsprozess, was diesen anging, unbegrenzt. Das heißt, der Steiger würde darüber entscheiden, ob ein Bergmann zu entlassen war, weil er keine Leistung erbrachte, oder ob er zu entlassen war, weil er unreine Kohlen förderte oder sonst wie nicht den Bestimmungen der Arbeitsordnung genügte.
Selbst der Arbeitslohn kann willkürlich gekürzt werden, erlebt. Denn der Steiger entscheidet nach Augenschein über die Qualität der Kohle. Hält er sie für unrein, also mit Steinen durchsetzt, streicht er den ganzen Wagen. Und die Arbeit der Bergleute wird nicht bezahlt.
Zu den sozialen und politischen Missständen kam vor allem noch die schwere und gefahrvolle Arbeit unter Tage hinzu. Bergarbeit war Handarbeit. In den Örtern und Strecken konnte man sich nur gebückt oder kriechend vorwärts bewegen. Es herrschte eine drückende Schwüle. Oft waren die Grubenbaue nass. Die Kohlenflöze konnten oft nur im Liegen abgebaut werden. Die Staubentwicklung war hoch und es gab zahlreiche Unfälle mit Todesfolge.
Nah bei Dortmund liegt eine Zeche, die sich nennt Ministerstein. Drinnen fuhren früh am Morgen viele brave Knappen ein. Drinnen fuhren früh am Morgen viele brave Knappen ein. Und die schwarzen Diamanten kämpften sie ans Tageslicht. Keiner von den Kumpeln ahnte, dass es sei die letzte Schicht.
Mit 50 Jahren war der Bergmann bereits ein alter Mann. Auch deswegen nahmen die sozialen Unruhen zu. Der erste Bergarbeiterstreik fand 1869 auf der Zeche Konsolidation 349 in Gelsenkirchen-Bismarck statt. Der Streik verlief erfolglos. 100 Bergarbeiter wurden entlassen. 1879 kam es auf der Zeche Nordstern 1-2 in Gelsenkirchen-Horst erneut zum Streik, weil die Löhne herabgesetzt wurden. Auch dieser Streik verlief ebenso erfolglos. 550 Bergarbeiter erhielten daraufhin gar keinen Lohn und wurden entlassen. 1889 legten dann alle Schlepper und Pferdejungen auf den Essener Zechen die Arbeit nieder. Der Streik griff auch auf andere Wirrstädte über. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Streikenden und der Polizei. Viele Bergleute wurden erschossen. Das aktivierte auch die Hauer, die sich bis dahin passiv verhielten.
Mann der Berge, aufgewacht! Ob im Stollen oder Schacht, eingehüllt in Pulverdampf, rüste dich zum Freiheitskampf. Hörst du nicht den Kampfeston? Deine Brüder fechten schon. Nur du bist schlaff und müd. Klag nicht über deine Not, spricht die Lichtgestalt aus dem Felsenspalt. Schaff dir Besserung und Brot. Drum endlich aufgewacht. Mann der Berge, Mann der Nacht.
Im gleichen Jahr kam es in Dortmund zur Gründungsversammlung des Verbandes der Wahrung und Förderung der bergmännischen Interessen, dem Vorläufer der heutigen Industriegewerkschaft Bergbau und Energie. Trotz dieses Zusammenschlusses verbesserten sich die Arbeitsbedingungen der Bergleute nur unwesentlich. Das lag daran, dass die Bergleute in Ostdeutsche, Polen, Masuren, Katholiken und Protestanten, Hauer und Schlepper mit ihren unterschiedlichen Anschauungen und Erfahrungen heillos zersplittert waren. Es fehlte an einer überkonfessionellen Solidarität. Dies ist einer der Gründe, warum die Bergarbeiterbewegung sowohl im Kaiserreich als auch in der Weimarer Republik relativ schwach war und blieb. Die Grubenbesitzer konnten in dieser Zeit ihre restriktive und reaktionäre Haltung daher beibehalten. Hinzu kam, dass die staatlichen Bergbauunternehmen um 1850 mehr und mehr in die Privatwirtschaft überführt wurden. Darin drückte sich das wirtschaftsliberale Verständnis aus, dass man wirtschaftliche Prozesse dem Markt überlassen sollte, da dieser sich über Angebot und Nachfrage von selbst regulieren würde. Was jedoch nicht bedacht wurde, der Markt regelt bis heute nicht die soziale Frage. Die Leidtragenden dieser Entwicklung waren daher die Bergleute und die anderen Arbeiter in ganz Deutschland. Hatte der sogenannte Vollbergmann bis dahin ein Recht auf Arbeit, regulierte nunmehr das Arbeitsverhältnis der Markt über sogenannte freie Arbeitsverträge. In Wahrheit jedoch handelte es sich um Auslieferungsverträge. Die Zeche hatte die Verfügungsmacht über den Bergmann. Einer der bedeutendsten Bergbauindustriellen jener Zeit war Emil Kierdorf, Chef der Gelsenkirchener Bergbaugesellschaft. Er formulierte seinen Herrn im Hausstandpunkt mit den Worten:
Weder Kaiser noch König haben in den Betrieben etwas zu sagen. Da bestimmen wir allein.
Es verwundert daher nicht, dass Kirdorf, aber auch viele andere Zechenbarone mit den Bergleuten in dieser Zeit so umgingen, als seien sie gefühllose Wesen und Leibeigene. Aber auch bei der kaiserlichen Marine kam es zu Unruhen. 1918 streikten Marinesoldaten. Es kam zu den sogenannten Novemberunruhen.
Der 9. November 1918. Die Revolution erreicht das kaiserliche Schloss. In Berlin ist der Aufruhr schon in vollem Gange. Die Menschen auf den Straßen feiern den Sturz der Monarchie.
Diese breiteten sich schnell über das ganze Land aus. Unter dem Druck der Massen hatte Reichskanzler Prinz Max von Baden die Abdankung Kaiser Wilhelms II. Erklärt und den Sozialdemokraten Friedrich Ebert zum neuen Reichskanzler ausgerufen. Allerorten entstanden nun Soldaten- und Arbeiterräte. Diese wollten die Arbeitsverhältnisse verbessern und die Entrechtung aufheben. Auch auf den Zechen wurden Arbeiterräte 1919 gebildet.
Die SPD wird während des Krieges weiter erstarken und die erste deutsche Republik mitbegründen. Im November 1918 erkennen die Ruhrunternehmer die Gewerkschaften endlich als legitime Vertretung der Arbeiter an und unterzeichnen den ersten Tarifvertrag.
Kumpel, Genossen, wir haben es geschafft. Durch alle und alle anderen Untertagebelegschaften gilt ab sofort die 8-Stunden-Schicht einschließlich Ein- und Ausfahrt.
Die Bergleute beendeten daraufhin ihren Streik. Es ging um die Arbeitszeitverkürzung von einer halben Stunde. Einige Belegschaften, Gelsenkirchener Zechen, erkämpften sich sogar die 6-Stunden-Schicht. Um diesen Erfolg auf allen Zechen umzusetzen, proklamierte die Kommunistische Partei Deutschlands den Generalstreik.
Und Sozialisten, schließt die Reihen, die Trommel ruft, die Banne weht, es gibt die Arbeit zu befreien.
Daraus wurde aber nichts. Die Weimarer Regierung verhängte den Belagerungszustand, Streikführer wurden bestraft und ins Gefängnis gesteckt.
1920 kommt es im Ruhrgebiet zu einem Aufstand.
Es entsteht binnen weniger Tage die Rote Ruhrarmee. Die Rote Ruhrarmee hat bis zu 50.000 Soldaten oder Angehörige gehabt. Das sind ganz normale Leute, die mit der Knarre in der Hand jetzt gegen Reichswehreinheiten antreten. Also eine völlig irre Situation eigentlich.
Bis Ende März 1920 wird das ganze Ruhrgebiet besetzt. Innerhalb von nur 2 Wochen. Schickt mehr Truppen. Es ist eine Übermacht.
Aus den Erinnerungen dieser Tage notiert der Schriftsteller Eduard Claudius.
Es war fast Abend geworden. Schüsse hörte man keinen mehr. In der Dämmerung schlugen Menschen auch Schaufenster ein. Sie zerstörten nicht, um zu plündern, sondern aus einer Wut heraus, in der sich alles gesammelt hatte, was in den letzten Jahren an Hunger und Not, an Erbitterung und Leid auf sie eingedrungen war.
Schließlich einigte man sich auf den 8-Stunden-Arbeitstag. Da die Löhne aber weiterhin niedrig blieben und die Arbeitsbedingungen sich nicht verbesserten, gingen die Unruhen auf den Zechen in der Folge weiter. Auf der politischen Ebene versuchte Bismarck im Rahmen seiner sogenannten Sozialistengesetze, die entstehende Arbeiterbewegung durch Unterdrückung und Einführung von Sozialgesetzen aus der Welt zu schaffen. So wurde die erste Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung eingeführt. Reichspräsident Otto von Bismarck glaubte auf diese Art und Weise, den Machtanspruch der heraufziehenden Sozialdemokratie abwehren zu können. Obschon die deutsche Wirtschaft bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 prosperierte, waren die Bergbauunternehmen nicht bereit, mit dem Bergarbeiterverband über eine Erhöhung von Löhnen und einer Verbesserung von Arbeitsbedingungen in Verhandlung zu treten. Nach dem Ende des verlorenen Ersten Weltkrieges 1918 und der Abdankung des Kaisers verschlechterte sich die wirtschaftliche Lage zusehends in Deutschland. Bergbau und Volkswirtschaft gerieten zusätzlich durch die beginnende Weltwirtschaftskrise in die Defensive. Die Arbeitslosigkeit unter den Bergleuten nahm rasant zu.
Aus gesicherter Existenz stürzt so mancher über Nacht ins Elend. Und der Arbeiter verliert wieder einmal seine Arbeit.
Nach dem Ende der Inflationskrise 1923-24 setzte im Bergbau eine stürmische Rationalisierungswelle ein. Um 1924 begann man, die Belegschaften auf den Zechen massiv abzubauen. Bis 1926 waren mehr als ein Drittel aller Bergleute arbeitslos. 67 Zechen wurden bis 1925 stillgelegt, um die Konkurrenzfähigkeit zum preiswerteren Öl wiederherzustellen. Von 1929 bis 1932 fiel das Lohneinkommen um 36%. Bergarbeiterfamilien, die die neu eingeführte Wohlfahrtsfürsorge nutzten und darauf angewiesen waren, mussten einen Einkommensrückgang um bis zu 66% in Kauf nehmen. Die Bergleute und ihre Familie gerieten dadurch in eine beispiellose wirtschaftliche und soziale Notlage.
Diese bittere Notlage beschreibt der Dichter Fritz Olk in lyrischen Worten.
Der Vater ist in Träumedumpf versunken. Die Mutter hat die Augen rot geweint. Den letzten Groschen hat er einfach so vertrunken. Die Wahrheit ist hart, hat er gemeint. Und als die großen Branntweingläser klangen, hat es ihn sogar durchströmt wie Heldenwein. Dann trank er aus und still ist er gegangen. Besiegt und Sklave soll er ewig sein. Das kleine Bübchen sieht die Eltern bangen, warum die Mutter weint, das weiß es nicht. Doch tröstet es und küsst brav ihre Wangen und wischt der Mutter Tränen vom Gesicht.
Bei den Betriebsratswahlen 1931 erzielten daher der Kommunistische Einheitsverband der Bergarbeiter Deutschland erstmals 24% der Stimmen. Es handelte sich allerdings um Protestwähler, weil viele Bergarbeiter sich nicht mehr ausreichend durch den bis dahin starken Bergarbeiterverband vertreten fühlten. Was die hohe Arbeitslosigkeit von 6 Millionen Menschen zu dieser Zeit nicht nur für die Bergleute bedeutete, sondern auch für die Städte, fasst Helmut Hering in seinem Buch »Und das war unsere Geschichte« mit den Worten zusammen: »Desaströs«. Alle Hochbau- und Straßenpläne wurden gestoppt. Die Gehälter der Stadtbediensteten mussten gekürzt werden. Der Besuch höherer Schulen fiel stark ab. Im Ruhrrevier wurden Volksküchen eingerichtet, um die Not zu lindern. Nur aus dieser brisanten Gesamtsituation heraus wird die damalige politische Entwicklung verständlich. Die Errungenschaft des Bergarbeiterstreiks von 1918-19 war der 8-Stunden-Arbeitstag. Dieser war der Schwerindustrie und auch den Zechendirektoren an Rhein und Ruhr ebenso ein Dorn im Auge wie das Erstarken von Gewerkschaften als Tarifpartner. Auch trauerten die Ruhrbarone um den Verlust verloren gegangener Industrie in Schlesien und Lothringen. Da die Unruhen auf den Zechen an Rhein und Ruhr nicht nachließen, reagierten die Ruhrbarone mit einer Massenaussperrung. 1928 machten sie offen Front gegen die Gewerkschaften und das staatliche Schlichtungswesen. Die schlechte Ertragslage wurde genutzt, um zum Frontalangriff auf soziale Rechte der Arbeiterschaft überzugehen. Daher verbündete man sich auch mit der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.
Der Zeitzeuge Wilhelm Grewe
erklärt das Erstarken der Nationalsozialisten 1933 mit der wirtschaftlichen und sozialen Krise der Weimarer Republik.
Die Gesamtsituation war natürlich so, dass man Ausschau nach etwas Neuem hielt. Die Weimarer Republik hatte das Erbe des Versailler Vertrages zu tragen und alle Beschränkungen, die damit zusammenhängen, die ganzen Reparationslasten. Man hatte noch längst nicht verwunden Gefühle, die sich damals dadurch ergaben, dass eben ein großer Teil des Reichsgebietes abgetrennt wurde von Deutschland. Und zwar zum Teil mit Methoden, die also auch die Leute zum Teil empörten. Und da gab es natürlich viele Ansatzpunkte für eine nationalistische Propaganda, die von den Nazis natürlich dann sehr intensiv betrieben wurde.
Am 30. Januar 1933 wurde der Führer der NSDAP, Adolf Hitler, von Reichspräsident Paul von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. Mit unvorstellbarer Demagogie hatten die Faschisten die Hoffnungslosigkeit der von der Wirtschaftskrise Betroffenen und ihre Ängste ausgenutzt, um den Hass auf die Juden zu lenken. Die Bergarbeiter versuchte man mit antikapitalistischen Phrasen zu ködern. Seit dem Reichstagsbrand vom 28.02.1933 waren Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter offener Verfolgung ausgesetzt. Die Bergwerksdirektoren wurden zum Teil durch NSDAP-Mitglieder ersetzt. Und statt Betriebsräte gab es ab 1934 Vertrauensobleute, die aber nichts zu sagen hatten. Die Bergleute versuchten sich durch stille Proteste gegen die Vereinnahmung zu wehren. Dies geschah zum Beispiel durch die Abgabe ungültiger Stimmen.
Am 15.03.1933 trafen sich die Delegierten des Gewerksvereins Christlicher Bergarbeiter zur letzten Generalversammlung mit Gästen aus Staat und Politik in Königswinter. In seinem Schlusswort ging Heinrich Imbusch, der Vorsitzende der Bergarbeitergewerkschaft, auf die politische Situation ein.
Wir leben in einer ernsten Zeit. Es ist nicht die erste Revolution, die wir erleben. Man weiß jetzt allerdings nicht, was wird. Es geht jetzt für die Arbeiter um alles. Um ihre Freiheit und um ihre Gleichberechtigung. Wir werden wahrscheinlich um die Gleichberechtigung nochmals kämpfen müssen. Und ich hoffe, dass wir uns dann durchsetzen werden.
Doch diese Hoffnung im Busch erfüllte sich nicht. In der Folge wurden die freien Gewerkschaften am 01.05.1933 verboten und die Deutsche Arbeitsfront eingeführt.
Der neue Chef der Deutschen Arbeitsfront, Robert Ley, erklärte 1933:
Fühlt sich als gleichwertiges Glied der großen deutschen Volksgemeinschaft, in der es nur einen Adel gibt, den Adel der Arbeit.
Viele Gewerkschafter flüchteten ins Saarland, das gemäß des Versailler Vertrages unter der Hoheit des Völkerbundes stand. Als Reparationsleistung aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg hatte Frankreich das Eigentum an den saarländischen Gruben erworben. 1934 organisierte die sogenannte Freiheitsfront, ein Zusammenschluss antifaschistischer Organisationen, noch einmal eine Kundgebung gegen den Anschluss des Saarlandes an das Deutsche Reich. Es nutzte nichts. Am 1. März 1935 wurde das Saarland an das Deutsche Reich zurückgegeben. Viele Widerstandskämpfer gingen entweder ins Exil oder wurden ins KZ verbracht und dort ermordet. Die Zeit nach dem Ende des verlorenen Zweiten Weltkrieges 1945 war vom Wiederaufbau der Infrastruktur, der Industrieanlagen und von amerikanischen Hilfslieferungen geprägt. Die Demokratie wurde am 23. Mai 1949 wieder eingeführt. Die Wirtschaftswunderjahre begannen. Es herrschte auch auf den Schachtanlagen nahezu wieder Vollbeschäftigung.
Ja, und das Ganze geht dann in Wechselschichten und jede Woche wird dann gewechselt. Morgenschicht, Mittagsschicht und Nachtschicht. Die Morgenschicht beginnt um 6 Uhr, dann fangen wir mit der Seilfahrt an, die dauert etwa 20 Minuten.
Für den Wiederaufbau der Eisen- und Stahlindustrie sowie für die Wärmeversorgung der Bevölkerung wurde reichlich Kohle benötigt. Aber dann wendete sich das Blatt schon wieder. Durch den beginnenden Preisverfall für Öl Ende der 50er Jahre setzte das deutsche Zechensterben ein. Die Kohle war nicht mehr wettbewerbsfähig. Viele Haushalte stellten auf Fernwärme um. Der Landabsatz ging zurück. Ab 1958 mussten die Bergleute auf 5 Zechen die ersten Freischichten verfahren. Die Kohlenkrise spitzte sich zu und führte in der Folge zu einer gewaltigen Schrumpfungsprozess im deutschen Steinkohlenbergbau. Die Belegschaften reduzierten sich von 600.000 Bergleute im Jahre 1958 auf knapp 260.000 Bergleute im Jahre 1968. Die Förderung ging um 25% zurück. Durch Produktivitätssteigerungen und Rationalisierungsbemühungen auf den verbliebenen Zechen konnten die Belegschaften weiter abgebaut werden. Erst nach einer machtvollen Demonstration aller Bergleute in Bonn gelang es der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie 1959, einen Härteausgleich für die von Freischichten betroffenen Bergleute abzuschließen. Die Pensionsgrenze für Bergleute wurde auf 55 Jahre abgesenkt. Der Marsch auf Bonn hatte sich somit gelohnt. Aber nicht lange und die Bergleute mussten schon wieder für ihre Arbeitsplätze kämpfen. Die Kohlenkrise strebte 1966-67 auf ihren Höhepunkt zu. 1965 demonstrierten die Bergleute an Rhein und Ruhr gegen die Stilllegung von weiteren Zechen. 1966 kam es zu dramatischen Tarifkonflikten in allen Kohlenrevieren. Aufgeschreckt durch den gewerkschaftlichen Slogan »Wenn es an der Ruhr brennt, gibt es im Rhein nicht genug Wasser, das Feuer zu löschen«, sah sich der Staat daher genötigt zu handeln. Die Politik ging auf die Gewerkschaften zu. Man vereinbarte die Bildung einer Ruhrkohlengesellschaft, in der alle bis dahin noch selbstständigen Bergwerksgesellschaften aufgehen sollten.
Die Gründung der Ruhrkohle AG und das Bestehen der Ruhrkohle AG war ja kein Instrument zur Sicherung des Bergbaus auf alle Ewigkeit. Endlich war dann die Ruhrkohle eine politische Größe. Wir müssen dies ordnen und müssen das dann geordnet zurückziehen.
1968 wurde dann die Ruhrkohle AG gegründet.
Sie hatte von Anfang an den Auftrag, den Schrumpfungsprozess des deutschen Steinkohlenbergbaus sozialverträglich abzusichern. Es fiel zwar kein Bergmann mehr ins Bergfreie, die Produktion wurde immer effizienter und dennoch konnte das weitere Zechensterben nicht aufgehalten werden.
1987 demonstrierten die Bergleute an Rhein und Ruhr und im Saarland noch einmal gegen die Kohlepolitik der Bundesregierung und für die Erhaltung ihrer Arbeitsplätze. Über 220.000 Menschen solidarisierten sich mit den Bergleuten und bildeten das Band der Solidarität.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir waren heute Morgen Teilnehmer einer machtvollen Demonstration, die ein nicht zu übersehendes Signal ist. Über 220.000 Menschen haben ein Band der Solidarität. Menschen aus unserem Land standen Seite an Seite für den Erhalt des deutschen Steinkohlenbergbaus, der eine Zukunft braucht.
Es half alles nichts. 1987 war auch das Jahr, in dem die EU das Ende der Subventionen für den deutschen Steinkohlenbergbau bis zum Jahre 2018 beschlossen hatte. Dieser Beschluss wurde nicht zurückgenommen. Wie teuer die Subventionen für die Energiewende werden würden, ahnte zu diesem Zeitpunkt allerdings noch niemand. Immerhin gelang es den Bergleuten und ihrer Gewerkschaft, ein Überbrückungsgeld bis zum endgültigen Ausstieg herauszuholen.
Das war eine Sendung von Revier Kohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Wir antworten Ihnen gerne. Sie erreichen uns unter vorstand@revierkohle.de oder unter www.revierkohle.